Wir wollen gemeinsam in dieses Scala-Jahr starten, indem wir heute einfach auch nochmal so eine Möglichkeit nutzen, in den nächsten zwei Gottesdiensten draufzuschauen, was will Gott mit uns als Gemeinde? Was hat er vor mit uns als Gemeinschaft? Wir haben viele gute Sachen schon in den ersten Wochen hier im Januar gehabt. Wir hatten die Allianz-Gebetswoche, wo wir uns mit Christen aus ganz Schorndorf eine Woche lang zum Beten getroffen haben. Und ich habe die Zeit wirklich genossen. Es hat richtig Spaß gemacht, auch diese Unterschiedlichkeit zu genießen, in der Unterschiedlichkeit aber auch zusammen beten zu können. Aber wir hatten unsere Fasten- und Gebetstage, dass wir zwei Tage hier zusammenkamen, miteinander gefastet haben. Ich habe auf ganz eigene Art gefastet, weil ich Magen-Darm hatte und im Bett geblieben bin. Aber schön, dass ihr euch getroffen habt, dass ihr gebetet habt. Wir wollen uns die nächsten zwei Wochen ein bisschen darauf ausrichten, was ist sein Auftrag mit uns. Und wir haben ja 2021 mitten in Corona schon angefangen, das für uns mal grundsätzlich zu klären, warum sind wir hier als Gemeinde? Was ist unser Mehrzweck für Schorndorf? Was machen wir und warum tun wir, was wir tun? Warum braucht es uns als Kirche hier in Schorndorf? Warum lohnt es sich, hier Zeit, Finanzen und auch ja sein Herzblut rein zu investieren in diese Gemeinde? Und wir haben das damals festgelegt in diesem Herz der Scala, haben das mit einem kurzen Satz zusammengefasst, was wir über längere Prozesse mit Umfragen, mit Gebetsspaziergängen, wisst ihr noch, erinnert ihr euch daran? War da jemand dabei? Damals, als wir uns wegen Corona hier nicht treffen durften, sind wir in den Weinbergen in Dreiergruppen spazieren gegangen, haben über Themen gebetet. Das waren noch wilde Zeiten, man vergisst sowas schnell wieder, gell? Und wir haben in verschiedenen Leitungsgremien, in der Gemeindeleitung, in den Arbeitskreisleitern mit euch als Gemeinde darüber diskutiert und haben gesagt, uns ist eine Sache wichtig, dass Menschen hier in der Scala Liebe, Heimat und Sinn bei Gott finden. Das ist das, was uns ausmacht, weshalb wir tun, was wir tun. Und wir haben in vier so Werten nochmal ausgedrückt, was unser Warum ist. Wir wünschen uns, dass wir Dinge, die wir tun, dass wir es gemeinschaftlich tun, dass wir es inspiriert vom Heiligen Geist tun, dass das, was wir tun, lebendig ist und mit Leben Gottes erfüllt ist. Und wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde für diesen Ort, für die Menschen, für unser Umfeld wegweisend sind, dass sie hier einen Richtungspfeil zu Gott hinbekommen und zu sagen, hey, in die Richtung kannst du dein Leben leben. Wir haben uns für dieses Jahr als Gemeindeleitung zusammengesetzt und hatten eine Klausur über zwei Tage, haben einfach Gott gebeten, dass er zu uns spricht. Wir haben reflektiert, haben taktisch ausgewertet, wie lief das Jahr 2024, aber wir haben uns auch Zeiten einfach im Lobpreis genommen, wo wir auf den Geist Gottes gehört haben, und wir haben in diesen Punkten zwei Schwerpunkte rausgearbeitet, wo wir sagen, das ist uns wichtig für dieses Jahr. Ich kann es euch noch nicht als die Vision des Jahres präsentieren, weil unser eigentlicher Plan war, dass wir eine Teamnight noch haben, wo wir mit euch als Mitarbeiter nochmal eine Runde drehen, wo wir sagen, guck mal, das haben wir empfunden. Wie seht ihr das? Trifft das auf einen Gegenklang? Irgendwie vibriert da was in euch? Ist das was, was mit euch zusammen ein Ziel sein könnte, was wir als Gemeinde angehen? Diese Teamnight findet jetzt erst Anfang Februar statt. Aber ich möchte euch trotzdem schon mal einfach erzählen, was uns als Gemeindeleitung wichtig war. Wir haben einen Begriff, der klingt ziemlich altmodisch, und wir werden uns den gleich aus der Bibel auch nochmal angucken. Aber dieser Begriff war was, was uns irgendwie berührt hat. Nämlich, wir hatten so dieses Wort und diesen Eindruck von Gott, dass wir als Gemeinde ein Tempel seiner Herrlichkeit sein dürfen. Dass wir ein Tempel sein dürfen, wo seine Herrlichkeit sich wohlfühlt, wo er unter uns lebt. Und was das bedeutet, was das impliziert, was damit drin ist, was das alles auch für uns an Themen hat, wie wir es umsetzen können. Darüber wollen wir mit euch in den nächsten Wochen einfach ins Gespräch kommen. Heute gibt es ein bisschen den theologischen, biblischen Aspekt dazu, dass wir zusammen jetzt in das Alte und das Neue Testament gucken und schauen, was spricht denn Gott über Herrlichkeit? Wo ist das ein Begriff in der Bibel, der vorkommt? Was schwingt damit? Was bedeutet das, wenn wir ins Wort Gottes schauen? Im Alten Testament ist der Begriff für Herrlichkeit das hebräische Wort Kabod. Kabod bedeutet so viel wie die Herrlichkeit, das Ansehen, die Pracht, die Macht oder den Glanz. Es wird an ganz vielen Stellen für Gott benutzt, für Gottes, wenn wir Gott anblicken, dann sehen wir Gottes Kabot. Aber es wird an ein paar Stellen auch für Könige und für Priester benutzt oder für Menschen, die die Herrlichkeit Gottes in Berührung kamen. Und wir schauen uns mal an, was es da im Alten Testament auf sich hat. Das erste Mal, wo das wirklich so in der Form lang und breit erwähnt wird, ist bei Mose. Ich lese euch aus 2. Mose 33. Das Volk ist aus Ägypten aufgebrochen. Und sobald Mose im Zelt war, kam die Wolkensäule herab. Sie stand im Eingang des Zeltes, solange Gott mit Mose redete. Wenn das Volk die Wolkensäule im Eingang des Zeltes stehen sah, erhoben sich alle. Sie warfen sich nieder, jeder vor seinem Zelt. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, nicht anders als ein Mensch mit dem anderen redete. In dieser Stelle, das Volk ist aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft ausgezogen. Das ganze Volk Israel war auf dem Sinai, ist Gott hinterhergefolgt. Und für alle, die in der Kinderstunde oder beim Religionsunterricht ein bisschen aufgepasst haben, da gab es am Tag diese Wolkensäule, die Gott geschickt hat und vorangegangen ist. Und das Volk ist ihnen hinterhergelaufen. Nachts war es eine Feuersäule. Und ab und zu gab es diesen Moment, wo diese Wolkensäule nicht weit entfernt am Himmel war, sondern wo sie runterkam, auf die Erde, in dieses Zelt der Begegnung, in dieses Zelt, wo Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden konnte. Und ich glaube, das ist schon eine der Dinge, dass wir merken, diese Herrlichkeit Gottes, dieses Zeichen seiner Anwesenheit, da gibt's Gemeinschaft mit ihm, da gibt's eine Möglichkeit, dass wir ins Gespräch kommen. Es wird noch intensiver. Mose geht dann auf den Berg und empfängt da diese zwei Steintafeln. Ich weiß nicht, wer noch diesen monumentalen Mose-Film im Kopf hat. Ich sehe da immer die Bilder aus diesem alten Film, wie dann das kracht und knallt und dann irgendwas kommt. Und auf jeden Fall 2. Mose 34 oder 33 fängt es erst an. Da bat Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und da sagte Gott, ich will all meine Güter an dir vorüberziehen lassen, den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Und er sagt Mose, versteck dich jetzt in so einem Felsspalt. Und dann ziehe ich mit meiner Herrlichkeit vorbei. Aber hey, du musst dich verstecken. Weil wenn du als Mensch Gott in dem Moment sehen würdest und erkennen würdest, du würdest tot umfallen. Und Mose versteckt sich in dem Felsspalt und es zieht diese gewaltige Gegenwart Gottes an ihm vorbei. Spannend ist, was da noch steht, nämlich, dass es um Gnade geht, um Gottes Güte geht. Der Mose ist nicht von Angst erfüllt und hat gesagt, boah, Gott hat sich mir gezeigt. Ich habe zwar nicht hingeguckt, aber ich habe es gespürt. Sondern er sagt, hey, ich habe seine Gnade, seine Güte erlebt. Ich habe erlebt, da kommt der gnädige Gott über mich. Und das ist so überwältigend. Mose kommt vom Berg runter. Und als Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln mit den Geboten in der Hand. Und von seinem Gesicht gingen Strahlen aus, weil er mit Gott geredet hatte. Das wusste Mose aber nicht. Doch Aaron und alle Israeliten sahen es und sie fürchten sich, in seine Nähe zu kommen. Es gibt später eine Stelle, wo Mose aus diesem Zelt der Begegnung gibt und sich so eine Art Schleier überzieht, weil das Volk es nicht ausgehalten hat, diese Gegenwart Gottes auf diesem Gesicht von Mose zu sehen. Was können wir lernen über die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes als Wolke, sie kann uns Führung und Leitung zeigen. Gott zeigt sich uns und offenbart sich uns und will in unser Leben kommen und will dir zeigen, was ein guter Weg ist für dich. Er will dich führen durch deine Wüste, durch dein Sinai. Aber er will auch mit Menschen in Berührung kommen. Mose hat schon im Alten Testament erlebt, dass Gott von Angesicht zu Angesicht mit uns reden will. Gott ist nicht interessiert darin, weit oben, weit entfernt im Himmel zu bleiben, sondern er ist interessiert darin, in dein Leben reinzukommen, dir von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Und wenn das passiert, dann passiert was mit dir. Du kommst verändert aus einer Begegnung mit Gott heraus. Mose hat gestrahlt. Da ist was wieder gestrahlt aus seinem Gesicht von dieser Gegenwart Gottes, von dieser Herrlichkeit Gottes über seinem Leben. Und kleiner Spoiler, das wünschen wir uns als Gemeinde, dass wenn du in deinem Alltag unterwegs bist, dass Menschen ein bisschen was von der Herrlichkeit Gottes sehen, wenn sie dich angucken, wenn sie dein Gesicht sehen, wenn sie dein Verhalten sehen. Wir gucken mal weiter, wie es weitergeht. Die Wüstenzeit ist irgendwann vorbei und wir kommen weiter in der Geschichte des Volkes Israel und sind jetzt in der Chronik. Salomo baut den Tempel und wir lesen, was passiert, als dieser Tempel in 2. Chronik 7 eingeweiht wird. Salomo betet und beendet das Gebet. Da kam Feuer vom Himmel herab und verbrannte das Schlachtopfer und das Brandopfer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Daher konnten die Priester nicht in das Haus des Herrn gehen. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte ja das Haus des Herrn. Alle Israeliten sahen das Feuer herabkommen und sahen die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Sie fielen auf die Knie und verneigten sich so tief, dass ihre Stirn das Pflaster berührte. Sie beteten den Herrn an und priesen ihn. Ja, er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Das können wir aus dieser Situation lernen. Wir sehen, was ein angemessener Umgang ist, wenn die Herrlichkeit Gottes auf unser Leben kommt. Sie fielen auf die Knie, sie verneigten sich, sie beten den Herrn an. Und sie verneigen und verknien nicht, weil sie Angst haben vor Gott, sondern was sie sagen ist, ja, er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Das Überwältigende an Gott ist nicht diese Macht, wo wir denken, ja, jetzt müssen wir auf die Knie, weil sonst tötet er uns. Nee, das Berührende an Gott ist, dass wenn wir ihn sehen, dass wir seine Güte und seine Gnade erleben, dass wir spüren, da ist Liebe für uns, wie wir sie noch nie erlebt haben, noch nie gekannt haben. Da ist was in uns, wo wir sagen, hey, er ist gut und nichts anderes. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Das ist ein Ergebnis, wenn wir in seine Herrlichkeit kommen, dass wir das erkennen können. Und dass das uns so weit berührt, dass wir sagen, hey, das wollen wir anbeten, das wollen wir preisen, das wollen wir in unserer Mitte haben, diese Gegenwart Gottes, diese Güte. Und leider am Ende des Alten Testaments gibt es auch ein ganz, ganz schlimmes Buch noch zum Thema Herrlichkeit Gottes. Und zwar ist das der Prophet Hesekiel. Hesekiel beschreibt, wie das Volk ungefähr 800, 900 Jahre nachdem der Tempel eingeweiht wurde, über Jahrhunderte hinweg sich immer wieder gegen den Willen Gottes stellt. Immer wieder Dinge macht, die für Gott nicht in Ordnung waren. Da gehören so Dinge dazu, dass sie plötzlich fremden Göttern in diesem Tempel geopfert haben. Da gehören Dinge dazu, dass sie die Leichen von Königen im Tempel aufgebettet haben, beschreibt Hesekiel, wo sie sich einfach nicht an die Ordnungen Gottes gehalten haben. Und es gibt diese Stelle in Hesekiel 9, wo ein prophetischer Blick auf diesen Tempel gemacht wird, wo Hesekiel in einem Traum sieht, wie die Herrlichkeit Gottes das Volk verlässt. Wie die Herrlichkeit Gottes auszieht aus dem Osttor des Tempels. Wie die Herrlichkeit Gottes eine Stadt hinterlässt, in Jerusalem, das zerstört ist. Da sind so Sätze drin, wie Leichen pflastern die Straßen. Ein richtig übles Bild. Hey, Menschen schaffen es, sich gegen die Herrlichkeit Gottes zu wenden. Die gleichen Menschen, die hier knien und sagen, hey, seine Güte, er ist so gut, haben irgendwas in sich, sich immer wieder gegen Gott zu wenden. Und in Hesekiel wird es beschrieben, wie diese Geduld Gottes irgendwann an diesem Ende ist. Und er sagt, nee, ich ziehe meine Herrlichkeit davon, ich gehe raus. Wir wissen, dass der Tempel dann zerstört wurde, dass es in zwei Wellen, erst die Babylonier, dann die Assyrer, diese Zerstörung, das Volk wurde zerstreut, Israel und der Tempel wurden platt gemacht. Aber das Positive ist, ganz am Ende, Hesekiel hat diese ganzen Untergangsvisionen, hat diese ganzen Visionen von, was alles zerstört und kaputt gemacht wird. Aber das Buch endet damit, dass er auch sieht, dass es wieder einen anderen Punkt geben wird. Dass diese Herrlichkeit Gottes, und das lesen wir dann in Hesekiel 43, wie Gott nach einer Reinigungszeit wieder einzieht nach Jerusalem, wieder auf diese Erde kommt, wieder in Berührung, in Begegnung mit uns kommt. Und hier kommt der Schwenk zum Neuen Testament. Hier kommt das, was er noch im Traum sieht, was er noch als Vision, als Prophet sieht, sehen wir wahr werden im Neuen Testament. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben ist, ist dieser Begriff für die Herrlichkeit Gottes die Doxa Deo. die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und im Griechischen hat das Wort ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Man könnte es im Griechischen auch übersetzen mit der Schwere oder der Macht oder dem Ansehen. Aber die Bibel hat dieses Wort ein bisschen für sich vereinnahmt und hat einfach in dem Kontext versucht, das hebräische Wort Kabod, also genau diese Herrlichkeit, der Glanz, die Macht Gottes, zu übersetzen auf dieses griechische Wort Doxadeo. Also hat eigentlich dieses Wort ein bisschen für sich eine eigene Begrifflichkeit, einen eigenen Schwerpunkt herbeigeführt. Und wir lesen in Johannes 1,14, wie diese Herrlichkeit Gottes wieder auf die Erde runterkommt. Johannes schreibt über Jesus und er schreibt, er, das Wort wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes, die bei Mose noch so war, dass er sich in der Felsspalte verstecken musste, die er nicht angucken durfte, die wird plötzlich greifbar. Die wird Mensch. Die wird berührbar. Jesus kommt auf diese Erde, setzt sich zu dir und zu mir an den Tisch, isst mit uns. Er leidet mit uns. Diese Herrlichkeit Gottes wird anfassbar, erlebbar. Wir haben 4 Evangelien, wo nur von dem Leben Jesu erzählt wird. Er wird berührbar für uns. Was für ein Ding, dass Gott sagt, hey, die Herrlichkeit ist nichts, was ich hier oben im Himmel verstecke, sondern meine Herrlichkeit, meine Gegenwart kommt jetzt hier auf die Erde und ich werde anfassbar für euch als Menschen, auch 2000 Jahre nach ihm noch. Und es geht noch weiter, diese Herrlichkeit bleibt nicht nur bei Gott, bleibt nicht nur mit Jesus für 33 Jahre auf dieser Erde und danach geht er wieder in den Himmel, sondern Johannes schreibt weiter, Johannes 17, Vers 22 und 23, das ist dieses Gebet, das Jesus spricht, bevor er in den Himmel wieder aufzieht. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt. Du liebst sie, so wie du mich liebst. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Jetzt ist der Moment, wo es nicht mehr zu einem theologischen Konstrukt wird. Die Herrlichkeit Gottes und wir drüber legen, wie war das damals bei Mose und wie war das im Tempel, sondern jetzt sind wir mit im Game. Jetzt fängt's an, dass Jesus sagt, hey, ich kam als Herrlichkeit Gottes auf diese Welt und ich habe diese Herrlichkeit in euch reingelegt. Ihr seid jetzt diese Träger meiner Herrlichkeit. Ihr seid diejenigen, die Verwalter dieser Herrlichkeit sind, dieser Gegenwart Gottes, dieser Kraft und dieses Ansehen und die Macht Gottes ausdrückt. Und was für ein Ziel wird hier definiert? Das Ziel daraus ist, ich will sie verbinden miteinander. Ich will eine Einheit schenken. Wir finden unser Miteinander nicht, indem wir überlegen, welche theologischen Dinge sind uns wichtig, welche sind dir wichtig und wo trifft sich vielleicht irgendwie so eine Schnittmenge und deshalb sind wir halt jetzt Gemeinde. Nee, unser Ziel, unsere Mitte als Gemeinde ist seine Gegenwart. Unser Ziel, unsere Mitte als Gemeinde ist die Herrlichkeit Gottes, die in dir ist und in mir ist. Die ist Jesus in dir und Jesus in mir. Und da treffen wir zusammen. Da ist unsere Schnittmenge. Da ist der Punkt, der uns Einheit schenkt. Der uns miteinander verbindet, der uns aber auch mit Gott verbindet. Hey, da ist in dir was. Die gleiche Herrlichkeit Gottes, die in ihm und im Vater lebt, lebt in mir. Und das ist was, was ein Zeugnis ist nach außen. Daran soll die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und du liebst sie, so wie du mich liebst. Hey, die Welt soll an der Herrlichkeit Gottes, die du mit dir rumträgst, erkennen, dass Gott sie liebt. Du darfst es ausstrahlen, wie Mose. Es soll von deinem Gesicht wegstrahlen, diese Herrlichkeit Gottes. Paulus drückt es ein bisschen anders aus. Paulus drückt es aus mit der Erbschaft. Römer 8, ich lese euch Vers 17 und Vers 30, es lohnt sich, den Part dazwischen auch zu lesen, aber heute in der Kürze mal die 2 Verse nur. Wenn wir Kinder sind, also es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen. Das überlesen wir gerne, gell? Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. In dem mit Jesus leiden, gibt es Herrlichkeit für uns, in dem auch für ihn einstehen,
ist deine Herrlichkeit Gottes auf unserem Leben. Und wenn Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. In dem Prozess, dass wir Kinder Gottes wurden, dass wir unser Leben in seine Hand gelegt haben, gesagt haben, Herr, sei du der Chef über mein Leben. In dem Moment haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Du darfst ein Träger seiner Herrlichkeit sein. Wie gesagt, da oben in Vers 17, dieser Punkt, es hat auch was mit Leid zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass wir uns eins machen, dass Jesus für diese Welt gelitten hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er sich geopfert hat und dass er nicht mehr gesagt hat, ich bin der Herr meines eigenen Lebens und ich entscheide, was mir gerade gut tut und was ich will, sondern ich bin bereit, mein Leben auch zu opfern, damit andere Menschen von Gott hören, dass andere Menschen versöhnt werden mit Gott. Dieser Punkt gehört auch dazu, wenn wir uns wünschen, dass seine Herrlichkeit in uns lebt. Im 1. Korinther 6, Vers 19, eine ganz berühmte Stelle. Wisst ihr etwa nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt? Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. Wo wohnt die Herrlichkeit Gottes? In dir. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das Spannende ist ein bisschen der Background von diesem Kapitel. Es geht nämlich um Hurerei und falsche Sexualität. Das ist das, was an die Korinther geschrieben wird von dem Paulus, wo er sagt, hey, guck mal, das kann doch nicht sein, dass ihr euch da mit Prostitution rumschlagt. Es kann doch nicht sein, dass ihr da komische sexuelle Beziehungen miteinander habt und nicht Sexualität nur in der Ehe lebt, wo sie hingehört. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Träger seiner Herrlichkeit seid, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Hier wird ganz klar angesprochen zu sagen, hey, es geht drum, guck, dass das, was du in dir hast, dass diese Reinheit auch zu dem passt, was, ja, wie du dich verhältst, wie dein Verhalten ist, wie dein Lebenswandel ist. Noch eine Stelle zwischendurch, bevor wir nochmal auf diesen Lebenswandel kommen. 2. Korinther 3, Vers 16 bis 18. Hier wird, das ist so ein bisschen die Parallelstelle zum Mose, der strahlt. Der Mose, der dieses Licht aus seinem Gesicht hat. Paulus greift dieses Bild im Korinther jetzt nochmal auf und sagt, sobald sich die Israeliten dem Herrn zuwenden, wird der Schleier weggenommen. Da geht es darum, dass die Juden bisher oft nicht erkannt haben, dass Jesus ihr Messias ist. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist und wo der Geist des Herrn ist, wirkt, da herrscht Freiheit. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie der Geist des Herrn bewirkt. Was sagt er da? Wir werden von der Herrlichkeit Gottes angestrahlt. Und wir sind wie ein Spiegel, ein Reflektor seiner Herrlichkeit in diese Welt hinein. Wir können Menschen sein, wo andere Menschen es hell bekommen um sich rum. Nicht, weil wir so toll Licht machen, sondern weil wir ein Reflektor von Gott sind. Weil wir in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit uns bewegen. Da angestrahlt werden von seiner Liebe, von seiner Güte, dass er gut ist. Und das darf durch uns durch einen Spiegel wieder rausgestrahlt werden in die Welt. Das dürfen andere Leute an uns sehen. Und er spricht noch einen zweiten Prozess an. Nämlich je mehr wir uns dieser Herrlichkeit aussetzen, umso mehr werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Wir denken ja manchmal, wie werden wir zu guten ethischen Menschen? Und der Trick ist vielleicht manchmal, dass wir sagen, hey, wir müssen uns noch mehr anstrengen, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr Bibel lesen, wir müssen mehr gute Werke tun oder so. Was Paulus uns hier sagt, ist, nee, komm in diese Herrlichkeit Gottes und in der Gegenwart Gottes, in dem mit ihm unterwegs sein, werden wir verwandelt. Werden wir Schritt für Schritt ihm ähnlicher. Da wird immer mehr Gott durchkommen und immer weniger wir mit unserem manchmal so miesen Charakter, mit unserem Jähzorn, mit all den Punkten, die wir so oft in unserem Leben haben. Das ist trotzdem noch harte Arbeit. Es ist trotzdem immer noch ein Kampf in unserer Gesellschaft, dass wir uns Zeit nehmen für Gott. Dass wir uns Zeit nehmen, dass wir in seiner Gegenwart sind. Dass wir seine Herrlichkeit auf unserem Leben haben. Es ist nichts, was einfach so passiert. wo wir sagen, ja, wir legen uns zurück und dann muss halt Jesus den Rest machen. Nee, es ist immer noch, wir suchen Gott. Wir finden ihn, wir setzen uns aus, wir gehen in diese Momente, wo er reden darf, wo er reinsprechen darf. Wir schaffen Freiräume in unserem Leben, wo uns so vieles bedrängt und sagen, Herr, wir brauchen diese Zeiten, wo du an uns wirken darfst, wo du uns anstrahlen darfst mit deiner Herrlichkeit. Herrlichkeit darf in uns wachsen und wir streben danach, wir richten uns danach aus, dass diese Herrlichkeit Gottes mit unverhülltem Gesicht wie in den Spiegel auf uns strahlt. Und wenn wir ein bisschen der Meinung sind, diese Geschichte aus dem Alten Testament, wo Menschen sich reinigen mussten, wo Menschen im Tempel auch ganz lange Riten machen mussten, damit sie überhaupt dieses Allerheiligste betreten dürfen, einmal im Jahr. Wenn wir denken, das hat nichts mehr mit heute zu tun, Gott ist jetzt ja greifbar, Gott ist mein Kumpel, mein Freund und ich darf jetzt jederzeit zu ihm kommen, der ermahnt uns auch, das Neue Testament, das ernst zu nehmen mit der Herrlichkeit Gottes. Das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich möchte euch lesen aus 1. Thessaloniker 2, Vers 12. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Hey, nur weil wir Träger seiner Herrlichkeit sind, heißt es nicht, dass wir uns nicht anstrengen dürfen und nicht uns drum bemühen dürfen, dass unser Leben das immer mehr ausstrahlt. Dass wir einen Lebenswandel führen, der davon geprägt ist, dass das auch passt zur Herrlichkeit Gottes. Ich wünsche mir, dass mein Spiegel immer wieder poliert wird. Dass ich ein Reflektor bin, der das Licht Gottes in meinem Leben möglichst rein zurückstrahlt. Dass ich nicht so ein angelaufenes, abgenutztes Ding bin, sondern dass, wenn Menschen mich angucken, dass sie Gott sehen und das möglichst klar und möglichst deutlich. Und dazu kann ich mich bemühen. Dazu kann ich Gott bitten, dass er mein Leben reinmacht, dass er mir verzeiht, da wo ich Sünde in meinem Leben habe, der meinen Lebenswandel mit mir anguckt und mir hilft. Und nochmal, es ist nicht, ich streng mich halt an und ich gebe mir Mühe, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es Gott ist, mit seiner Gegenwart, der mir Gnade schenkt, dass ich mehr und mehr in sein Bild verwandelt werde. Ich möchte für uns das nochmal nach so einem kleinen Ritt durch das ganze Alte und Neue Testament uns ein bisschen zusammenfassen. Was bedeutet das, wenn wir uns als Gemeinde vornehmen, Tempel seiner Herrlichkeit zu sein? Für mich bedeutet das, dass wir Erben seiner Herrlichkeit sind. Für mich bedeutet das, dass seine Herrlichkeit uns in sein Bild verwandelt. Dass wir ein Ziel da drin haben, nämlich diese Einheit, diese Verbundenheit mit Jesus. Dass wir ein Zeugnis für die Welt sind, dass die Welt an uns erkennt, wer Jesus ist. Das bedeutet aber auch, dass wir sowohl am Leid als auch an der Kraft Jesu Anteil haben. Das gehört zusammen, das ist ein Zusammenspiel, dass wir uns auf der einen Seite mit ihm opfern und sagen, ja, unser Leben gehört nicht mehr uns, sondern wir legen es in die Hand Gottes. Auf der anderen Seite haben wir auch Anteil an seiner Kraft, an dieser Macht, die er besessen hat, mit der er Kranke geheilt hat, mit der er Veränderung in diese Welt gebracht hat. Und ich will immer wieder darauf schauen, dass mein Lebenswandel zu dieser Herrlichkeit Gottes passt. Dass ich ein möglichst klarer Spiegel seiner Herrlichkeit bin. Wenn wir uns das wünschen, dass mehr Gott in unserem Leben ist, dass mehr Gott in unserer Gemeinde ist, dass es mehr von seiner Leitung und seiner Führung in unserem Leben ist. Dass du ein Leben führst, wo du so was Bildhaftes von der Wolke Gottes in deinem Leben hast. Diese Herrlichkeit Gottes, die dich führt und leitet, die dir zeigt, was der nächste Schritt in deiner Wüste ist. Dann gehört dazu auch diese Voraussetzung, dass wir unseren Tempel, unseren innerlichen Tempel immer wieder reinigen, uns immer wieder Gott hingeben und sagen, Herr, ja, ich möchte deine Gegenwart betreten. Ich wünsche mir, dass du spürbar in meinem Leben bist. Ich wünsche mir deine Nähe auf meinem Leben. Ich möchte euch einladen, dass ihr darüber nachdenkt, ob das ein Thema sein könnte, was euch dieses Jahr auch mit beschäftigt. Und dass ihr darüber nachdenkt, dass Gott zu euch sprechen darf, an welchen Stellen er dieses Thema bei euch anklingen lassen darf. Vielleicht legt ihr dir nochmal was aufs Herz, wo ihr sagt, hey, guck mal, hier kannst du noch mehr meine Nähe suchen. Hier kannst du noch mehr nach meiner Leitung und nach meinem Reden auch suchen. Hier an der Stelle kannst du noch mehr dir bewusst werden, dass du ein Tempel vom Heiligen Geist bist. Dass die Herrlichkeit Gottes schon längst auf deinem Leben ist. Vielleicht bist du jemand, der gerade damit kämpft und denkt, Gott ist so weit weg von mir. Hey, Gott hat dir gesagt, er hat dich gerecht gemacht und er hat dir die Herrlichkeit Gottes in dein Herz gelegt. Und du darfst es glauben, diese Gegenwart Gottes ist auf deinem Leben. Und du darfst es mehr und mehr erleben. Ich weiß nicht, an welchem Punkt heute Gott vielleicht durch einen Bibelvers oder eine Stelle zu dir geredet hat. Aber wir wollen Gott jetzt Raum und Zeit geben in den nächsten drei Liedern. Und ich lade dich ein, dass ihr mit mir aufsteht und dass wir uns ausrichten darauf, dass wenn wir jetzt drei Lieder zusammen singen, dass Gott sprechen darf. Dass Gott dir Dinge zeigen darf. Dass Gott nochmal an ganz speziellen Punkten in deinem Leben dir sagen darf, hey, hier geht's jetzt drum, da will ich mit dir im nächsten Jahr mit dir in den Prozess gehen. Ich möchte beten, den Heiligen Geist, um seine Herrlichkeit auf unsere Gemeinde, auf deinem, auf meinem Leben. Ich möchte beten, dass er es ist, der uns immer mehr in sein Ebenbild verwandelt. Herrlichkeit Gottes, du bist uns anvertraut worden. Und Herr, wenn wir sehen, ja, wie krass deine Herrlichkeit im Alten Testament am Wirken ist, dann ist das ein Riesengeschenk auf unserem Leben. Und Herr, wir wollen es nicht für alltäglich nehmen, wir wollen es nicht für selbstverständlich nehmen, dass du in unser Leben kamst und dass du spürbar in uns lebst. Dass wir jeden Tag auf deine Leitung und Führung vertrauen dürfen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns Kraft gibst, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir auch spüren und erleben dürfen, dass du da bist. Heiliger Geist, wir wünschen uns, dass du Raum bekommst in unserem Leben, in unserer Gemeinde, dass du wirksam dich ausbreiten darfst in unserem Herzen. Und wir beten, dass wir ein guter, ein gereinigter Tempel deines Heiligen Geistes sein dürfen. Dass du uns die Stellen zeigst, wo unsere Spiegel matt geworden sind, wo wir wenig von dir reflektieren, wo wir wenig sichtbar machen, dass du in unserem Leben bist. Herr, wir bringen dir auch die Stellen, wo wir das Gefühl haben, du bist nicht da. Herr, wir bringen dir die Stellen, wo wir das Gefühl haben, dass dein Licht über uns irgendwie ein bisschen schwächer geworden ist. Herr, wir wollen dir das hinlegen und wir bitten dich, dass du dich offenbarst und dass du dich zeigst und dass deine Herrlichkeit neu sichtbar wird über unserem Leben, über unsere Gemeinde. Und Herr, wir beten, dass es ein Zeugnis für diese Welt ist, dass Menschen dich erkennen, wenn sie auf uns als Personen, auf uns als Gemeinde gucken. Herr, wir wollen dich in diese Welt reinstrahlen. Wir wünschen uns, dass Menschen, die im Dunkeln leben, ein Licht erleben, weil wir es reflektieren in ihre Welt hinein. Segne uns dazu und zeig uns jetzt mit deinem guten Heiligen Geist, was unsere Punkte sind, was unsere Themen sind, wo du im nächsten Jahr mit uns arbeiten willst. Deinem Namen. Amen.